90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Wer kann Pep Guardiola und Manchester City ärgern? Das war die große Frage, die wir gestellt haben in unserem Vorausblick auf die aktuelle Premier League Saison hier bei meinsportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90 Plus bei 90 Plus und er. Und jetzt ist der erste Spieltag der Premier League in der Saison 18-19 erstmal gespielt und wir können die Frage noch nicht beantworten, aber wir können zumindest mal gucken, wer sich denn momentan am ersten Spieltag ganz oben in der Tabelle tummelt und wer ganz unten momentan in der Abstiegszone steht. Das machen wir. Wir blicken vor allen Dingen auf drei Spiele, auf United gegen Leicester, Arsenal gegen City und Liverpool gegen West Ham. Und da haben wir auch den neuen Tabellenführer nach dem ersten Spieltag gesehen. Und das machen wir zusammen mit Manuel Behlert von 90 Plus. Hallo Manu.
Servus.
Wir haben es in unserer Saisonvorschau ja auch gesagt, Liverpool ist gefordert, steht ja unter Druck. Die müssen mal liefern, denn die haben ja richtig eingekauft. In der Offseason haben sich verstärkt für ein ziemlich hohes Geld, was sie bezahlt haben dafür. Und sie haben auch ziemlich hoch gewonnen. Sie haben nämlich den ersten Spieltag mit einem Sieg abgeschlossen, mit einem 4-0-Sieg zu Hause gegen West Ham. Manu, aus deiner Sicht, haben sie da schon mal gezeigt, was in dieser Saison bei Liverpool Hake ist?
Absolut. Es standen mit Alisson und Keita zwei Neuzugänge in der Startelf. Alisson war jetzt nicht besonders gefordert im Tor, aber Keita hat schon von Beginn an gezeigt, was er dieser Mannschaft geben kann durch seine Dynamik, durch seine Übersicht, durch seine brillante Technik. Er hat sich ganz häufig schon aus kniffligen Situationen befreien können, hat eine sehr gute Übersicht, hat das 1-0 eingeleitet. Es war auf jeden Fall ein sehr guter Auftritt von beiden Spielern, überhaupt vom FC Liverpool. Also haben mich sehr überzeugt am ersten Spieltag und das, obwohl noch sicherlich der ein oder andere ein bisschen Steigerungspotenzial hat, in der Innenverteidigung noch Gomez gespielt hat. Aber man hat gesehen, das Offensivtrio Salah, Mané, Firmino ist schon jetzt in einem sehr guten Zustand. Sie konnten hohes Tempo gehen. West Ham hatte keine großen Chancen, sich zu entfalten. Das Offensivkonzept von West Ham war kaum vorhanden. Das bestand gerade in der ersten Halbzeit irgendwie nur aus Befreiungsschlägen in Richtung Arnautovic, der dann zwar auch mal einen guten Abschluss hatte, aber da kam relativ wenig. Also Liverpool hat das Spiel dominiert gegen einen nicht gerade wirklich starken Gegner, aber die Dominanz, die Kontrolle und auch der Druck, der dann ausgeübt wurde, das war schon recht stark. Man hat gemerkt, immer wenn West Ham dachte, sie hätten sich mal kurz befreit und sie hätten mal kurz Ruhe, hat Liverpool das Tempo wieder angezogen. Also es war schon eine sehr gute Vorstellung von Liverpool für diesen frühen Zeitpunkt.
Im Grunde wie in der letzten Saison, da hat Liverpool ja zweimal mit 4-1 gegen West Ham gewonnen und dieser Sieg, der war auch noch besonders aus Liverpooler Sicht, war der 500. Ligasieg für die Reds in der Premier League. Also auch das dann noch von historischem Ausmaß, dieser 4-0-Sieg, der ihnen dann auch erstmal die Tabellenführung in der Premier League gebracht hat. Und man muss ja auch sagen, neben dem Sturmtrio, was du ja schon angesprochen hast, da haben sie denn ja auch noch Sturridge in der Hinterhand, der ganz kurz nach seiner Einwechslung, der war nicht sonderlich lange im Spiel, da hat er schon gleich getroffen. 24 Sekunden und ein Ballkontakt und dann war der Ball drin.
Genau, Sturridge, der ja von Jürgen Klopp vollste Unterstützung bekommen hat vor der Saison, hat gesagt, im Moment gibt es zwar noch keine Gedanken, die jetzt in Richtung Vertragsverlängerung deuten, aber Klopp baut auf Sturridge, Klopp baut auf einen Sturridge in Topform und das auch vollkommen zu Recht. Denn wenn Sturridge verletzungsfrei bleibt, kann er dieser Mannschaft extrem viel geben. Die Breite im Kader ist entscheidend, deswegen hat man neben Keita auch noch Fabinho im Mittelfeld geholt, deswegen hat man für die Offensive auch noch Shaqiri geholt, um einfach besser auf höherem Niveau rotieren zu können und ein fitter Sturridge ist dafür natürlich auch entscheidend, dass er ein sehr herausragender Fußballer ist, ist klar. Dass er seinen Rhythmus braucht, ist auch klar und den könnte er jetzt wieder kriegen, wenn er tatsächlich verletzungsfrei bleibt, denn Champions League, Pokalwettbewerbe, es gibt viele Möglichkeiten, in denen Klopp gerne auch mal einen seiner Top-Spieler da vorne rausnehmen wird. Und für ihn ist es natürlich auch wichtig, so in eine Saison zu kommen. Wirst eingewechselt, erste Standardsituation, stehst genau richtig, drückst einen Ball über die Linie. Das gibt Selbstvertrauen. Sturridge ist im Team auch ohnehin hoch angesehen, habe ich das Gefühl. Und dementsprechend war es auch für ihn ein ganz runder Tag. Auch Shaqiri wurde noch eingewechselt. Entsprechend, ja, sehr guter Auftakt, aber wie gesagt, gegen einen schwachen Gegner. West Ham hat mich ein bisschen enttäuscht. Die ganze Ausrichtung, man hat ab und zu mal gesehen, sie wollten ein bisschen Fußball spielen, gerade wenn so Wilshere und Philipp Andersson mal versucht haben, was zu initiieren. Aber das wurde dann auch relativ schnell zunichte gemacht. In der zweiten Halbzeit kam West Ham nach der Halbzeit eigentlich ein klein bisschen besser rein, hatte zumindest ein bisschen Stabilität. Und dann kam das 3:0 von Mané, was allerdings auch klares Abseits war. Also das sollte man schon sehen. Die Premier League hat ja noch keinen Videobeweis, haben sich ja dagegen entschieden. Aber insgesamt hätte es wahrscheinlich auch nichts geändert, wenn das beim 2:0 zu dem Zeitpunkt geblieben wäre. Liverpool hätte irgendwann wieder angezogen, hätte dann das 3:0 gemacht. Also der Sieg war vollkommen verdient und Liverpool hat ein erstes Statement abgesetzt. Und ich denke, dass das in den nächsten Wochen, wenn sie die Form konservieren, dass sie da schon ein paar Punkte sammeln können.
Wird dann in den nächsten Wochen natürlich auch Spiele geben, wo dann Alisson, der neue Torhüter, auch mehr gefordert sein wird. Du hast es schon gesagt, die Hammers natürlich nicht so stark, dass sie jetzt da groß wirklich Druck machen konnten und den neuen Torhüter dann auch gefährden konnten. Der hat einen relativ lauen Tag verlebt, aber immerhin mit 0 in die Saison gestartet, auch wenn er doch bei ein, zwei Situationen dann doch leichte Unsicherheiten gezeigt hat, aber wahrscheinlich nicht sonderlich aussagekräftig.
Nee, das ist das erste Spiel nach einem Wechsel in dieser Größenordnung vor dem Heimpublikum. Da will man es allen ganz besonders zeigen. Das ist ganz normale Nervosität. Das wird sich in den nächsten Spielen geben. Und ich denke, wenn er die ersten beiden Glanzparaden ausgepackt hat, dann ist er auch mental dann voll da und voll angekommen. Also das sehe ich nicht als irgendwelches Zeichen an.
Also Liverpool unterstreicht, dass sie durchaus in der Lage sind, den Meister Manchester City zu ärgern. Pep Guardiola und seine Jungs, die waren dann zum Start in die Liga zu Gast in London bei Arsenal. Und da ist ja alles auf links gedreht worden, jedenfalls auf der Trainerposition. Da hat es ja einen Wechsel gegeben nach dieser langen Zeit. Nach 22 Jahren hat Arsene Wenger vor der Saison den Hut genommen. Unai Emery hat übernommen, aber der hat noch ein bisschen was an Arbeit vor sich. Das zeigte auch dann dieser 2:0-Sieg, den Manchester City in London gefeiert hat. Die haben dann doch die Stellen offengelegt, wo Unai Emery in den nächsten Wochen dann noch arbeiten muss.
Ja, nicht nur das. Sie haben auch gezeigt, dass Cech, Sokratis, Mustafi als Trio da hinten in der Defensive, Torhüter und beide Innenverteidiger, dass das den Ansprüchen wahrscheinlich nicht gerecht werden wird. Also das ist für mich die größte Schwachstelle bei Arsenal. Und man hat immer gesehen, hat Cech den einen oder anderen Patzer gehabt, allein schon mit dem Ball am Fuße. Ich kann mich noch an die eine Szene erinnern, da wurde mir fast schwarz vor Augen, als er den Ball sich fast ins eigene Tor gepasst hat.
22. Minute war das genau, da wollte er weiterspielen.
Katastrophe. Und dann ein paar Pässe, die er hinten rausgespielt hat in Richtung Guendouzi, der 19-Jährige, dem man die Nervosität angemerkt hat, der sich aber nach und nach ins Spiel hereingekämpft hat. Der wurde auch teilweise in die Bredouille gebracht und dann, wenn Manchester City gepresst hat, und das war ja nicht selten der Fall, mit Spielern wie Sterling oder Mahrez und dann haben sich Mustafi und Sokratis den Ball in der Innenverteidigung locker hin und her geschoben, dass mir manchmal Angst und Bange wurde. Also da ist noch auf jeden Fall Steigerungspotenzial. Man hat auch wirklich im Aufbau kaum Kreativität gesehen. Also da wurde sich 3-4 Mal der Ball hin und her gespielt in der Innenverteidigung und dann kam ein langer Schlag in Richtung Aubameyang, der dann keine Unterstützung hatte. Also das war schon nach einem guten Start in den ersten 5-6 Minuten wurden die Probleme doch recht deutlich aufgezeigt. Manchester City war sehr dominant, konnte das phasenweise wirklich gute Pressing von Arsenal einfach auch locker überspielen, weil sie dafür die Mittel haben. Gerade Emerick Laporte, der jetzt eine Vorbereitung komplett mitmachen konnte, hat auch 3-4 Bälle gespielt, über 50, 60 Meter, die wirklich punktgenau ankamen. Und somit hast du natürlich das ganze Verschieben von Arsenal, das ganze Pressing einfach erledigen können. Und die wirklich guten Ansätze, die Arsenal in manchen Phasen hatte, teilweise auch mit guten Ballgewinnen im Pressing, die waren dann doch wirkungslos, weil City das danach gut verteidigt hat oder Arsenal in der ersten Halbzeit, kurz vor dem Halbzeitpfiff, auch 2-3 Kontersituationen wirklich schlampig zu Ende gespielt hat, als ein Pass ungenau gespielt wurde oder als man nicht das Tempo nach dem Ballgewinn aufrechterhalten konnte. Also da waren sie im Kopf auch ein bisschen zu langsam. Und das waren so die Hauptprobleme zusätzlich zu dem eben sehr undankbaren Gegner für Unai Emery im ersten Spiel.
Das ist natürlich klar, wenn du gleich zum Meister musst, das ist wirklich in der Tat undankbar. Wie siehst du es auf der Torhüterposition? Du hattest Cech eben kritisiert. Jetzt steht ja mit Bernd Leno ein zweiter Mann da, der auch immerhin 25 Millionen gekostet hat vor der Saison. Ist das jetzt die Möglichkeit, dass schon am nächsten Wochenende dann Leno ins Tor rotiert?
Das weiß ich nicht. Ich kann auch nicht sehen, wie beide Spieler trainieren. Das ist natürlich immer schwer zu sagen, aber Cech hat schon das ein oder andere Mal unsicher gewirkt. Also nicht nur im Passspiel, sondern auch mir sind da zwei Szenen noch vor Augen, in denen er den Ball hat abklatschen lassen, wo er ihn zwar danach noch gehalten hat, aber es ist ein Unsicherheitsfaktor. Er war es auch in der letzten Saison schon, hat Arsenal auch den einen oder anderen Punkt gekostet. Und ich weiß nicht, wenn man dann einen neuen Torhüter holt für 25 Millionen, ob man dann wirklich gut beraten ist, den sofort auf die Bank zu setzen. Ja. Ich weiß nicht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich da vor der Länderspielpause irgendwas ändern wird. Dann wird es auch ein bisschen drauf ankommen, fährt Berlino zur Nationalmannschaft, fährt er nicht zur Nationalmannschaft. Wenn er nicht zur Nationalmannschaft fährt, ist nochmal Zeit, im Training auf sich aufmerksam zu machen. Also ich sehe, Leno ist auch, gehört mit Sicherheit auch nicht zu den absoluten Top-Torhütern auf der Welt, aber hat in Leverkusen doch auch wirklich gute Spiele gezeigt und hat auch nicht zu Unrecht das Interesse von solchen Clubs auf sich gezogen. Auch der SSC Neapel war ja mal interessiert. Dementsprechend bin ich schon der Meinung, dass wenn sich bei Cech nichts grundlegend ändert, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt noch was ändert, dass Bernd Leno früher oder später im Tor stehen wird.
Also das werden wir dann natürlich auch weiter verfolgen und wir werden auch den Weg der Citizens weiter verfolgen, die jetzt eben mit 2-0 in die Saison gestartet sind. Gegentor losgeblieben, Auswärtserfolg eingefahren, Sterling 14., Bernardo Silva 64., die hatten getroffen. Aber auch bei City, das konnte man auch sehen, da ist dann auch noch Luft nach oben, da ist noch Entwicklungspotenzial in dieser Saison auf jeden Fall vorhanden.
Absolut, es saßen ja auch noch Spieler wie De Bruyne auf der Bank, Leroy Sané saß auf der Bank, David Silva war noch gar nicht im Kader und trotzdem hatten sie ein Mittelfeld mit Bernardo Silva, Mahrez und Sterling in der Offensive und dahinter Gündogan und Fernandinho. Also die Möglichkeiten sind schon überragend, der Kader ist überragend. Pep Guardiola hat mit Mahrez wirklich noch eine sehr gute Ergänzung hinzugeholt. Man hat auch gemerkt, Mahrez ist schon gleich integriert, nimmt Tempo auf, ist auf dem rechten Flügel, wenn er ein bisschen Platz hat, unglaublich schwer zu verteidigen, 2-3 Mal gut in die Mitte gezogen, aufs lange Eck geschossen. Also der bringt dem Spiel auch nochmal einen Faktor, einen ganz wichtigen. In der Defensive ist Mondi quasi ein Neuzugang, der hat zwar 1-2 Mal gewackelt und Pep Guardiola hat nach dem Spiel auch gesagt, manchmal möchte ich ihn erschlagen, aber dann spielt er auch wieder überragende Bälle und treibt auf links an. Und vor allem das Innenverteidiger-Duo Stones und Laporte hat mir sehr gut gefallen. Sie haben viele Arsenal-Angriffe dann im Keim erstickt, als dann tatsächlich mal ein bisschen Raum war. Dementsprechend war das schon ein ziemlich souveräner Auftritt. Natürlich ist da noch Steigerungspotenzial, aber das ist eigentlich bei allen Teams vorhanden, die mehr oder weniger mit viele WM-Fahrer hatten und jetzt erst in ihren Rhythmus kommen müssen. So richtig die Top-Form dürften diese Mannschaften erst haben, wenn es dann in den internationalen Wettbewerben so richtig losgeht, Mitte September. Und bis dahin muss man sehen, dass man seine Punkte holt. Alle Favoriten haben gewonnen, Arsenal nicht als Top-Mannschaft und das war die einzige Mannschaft jetzt dort vorne, die jetzt schon der Musik hinterherläuft.
Und deshalb können wir auch vermelden, dass Manchester United zum Auftakt am Freitag gewonnen hat gegen Leicester City mit 2-1. Aber das war ein ziemlich glanzloser Sieg, den United da eingefahren hat. Passte so ein bisschen zu dem, was José Mourinho ja im Sommer auch immer wieder angemahnt hat. Er war nicht zufrieden mit dem, was passiert war auf dem Transfermarkt und hat auch schon gesagt, naja, das wird dann in der Saison dann entsprechend auch zu merken sein. Hat man es im Spiel auch schon gemerkt?
Ja, absolut. Ich habe ja die Woche vorher das Spiel gegen Bayern gesehen, das Testspiel, und da war Manchester United erschreckend schwach. Und gegen Leicester jetzt, ja, klar, der Elfmeter nach 3 Minuten war von Pogba herausragend verwandelt und hat dem ganzen Spiel natürlich ein Vorzeichen gegeben, bei dem man dann eben so einen Spielverlauf erwarten konnte. Wenn Manchester United zu Hause unter Mourinho früh in Führung geht, dann wird das kein Spektakel in den meisten Fällen. Und so war es dann auch. Leicester hatte einige gute Ansätze. Manchester United hat es häufig Eric Bailly zu verdanken, dass sie keine Großchance zugelassen haben, denn Bailly hat wirklich herausragend verteidigt. Auch De Gea hat 2-3 Mal wirklich mit seiner Schnellkraft gezeigt, wie wichtig er für dieses Team ist. Ich finde gerade Demarai Gray bei Leicester hat mit Damian hin und wieder gemacht, was er wollte. Damian hatte Riesenprobleme. Gray hat das Spiel gut angetrieben, aber Leicester hat dann eben nicht die Effizienz oder die Präzision im letzten Drittel, um dann die wirklich Großchancen sich herauszuspielen. Manchester United immer wieder mal mit einem Nadelstich, aber tatsächlich überragend oder dominant war es nicht. Das 2-0 von Shaw war dann wirklich ein schönes Tor. Kurz vor Schluss hat Vardy noch ein bisschen zufällig ausgeglichen, als er dann Abpraller vom Pfosten per Kopf ins leere Tor befördert hat. Für Leicester wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, aber da hätten sie auch ein bisschen mehr Offensivpräzision gebraucht, ein bisschen mehr Durchschlagskraft gebraucht. So im Endeffekt, das 2-1 ging in Ordnung. Gerade Fred hat im Mittelfeld eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht, der Neuzugang. Zwar teilweise ein bisschen zu übermotiviert und zu aggressiv für meinen Geschmack, und hier und da auch noch ein bisschen unsauber, aber für das erste Spiel war das in Ordnung und man hat schon gesehen, was er dieser Mannschaft geben kann, gerade wenn dann Matic im Mittelfeld, ja einer der wichtigsten Spieler, wenn er wieder dabei ist, sollte da die ganze Homogenität im Mittelfeld eine andere sein, als jetzt mit Andreas und Fred, die das beide ordentlich gemacht haben, aber Matic hat nochmal eine ganz andere, ganz andere Ausstrahlung im Mittelfeld.
Natürlich auch eingespielter dann auch mit Pogba, von dem ja auch eine ganze Menge erwartet wird. Nach seiner doch guten Weltmeisterschaft hofft man ja gerade bei United, dass er das dann auch endlich mal im Clubfußball so ein bisschen ummünzt, dieses große Talent, was er auf jeden Fall hat und dieser riesen Ablösesumme, die er mal gekostet hat, als er von Juventus Turin kam, dann endlich auch mal gerecht wird.
Genau, und das könnte auch eine entscheidende Saison werden, auch was die Zukunftsplanung angeht. Bei Manchester United ist man ja überhaupt nicht zufrieden mit dem, was Mino Raiola im Hintergrund schon wieder heraufbeschwört. Und auch Pogba hat sich ein bisschen kryptisch geäußert, hat gesagt, wenn ich jetzt dazu was sage, dann werde ich bestraft. Und insgesamt war seine Leistung im ersten Spiel natürlich ordentlich. Also man muss auch sagen, dass er im Mittelfeld wirklich einige sehr gute Szenen hatte. Wie gesagt, den Elfmeter sehr souverän verwandelt hat. Das Offensivspiel lahmte ein bisschen, aber das lag auch daran, dass Alexis Sanchez extrem häufig den Ball verloren hat und dass man Marcus Rashford sicherlich keinen Gefallen tut, wenn man ihn als Mittelstürmer aufstellt. Für mich ist er eher ein Spieler, der über den Flügel kommen kann oder als hängende Spitze spielt, aber als Mittelstürmer mit einem eher abschlusssuchenden Alexis und einem Mata, der jetzt auch nicht gerade viele 1-gegen-1 Situationen in so einem System auflösen kann, tut man Rashford keinen Gefallen und damit hat auch Pogba ein bisschen Schwierigkeiten, sich in die Offensive einzuschalten, weil auch selten irgendwie in Kombinationsspielern zu sehen war. Also insgesamt war die Pogba-Leistung schon vollkommen in Ordnung für den jetzigen Stand der Dinge. Man hat ja auch vor nicht weniger als einem Monat ein WM-Finale gespielt, also dafür ist er schon auf einem guten Level und hat seine Führungsqualitäten gezeigt. Also die Saison wird man sich noch steigern müssen und das gilt sicherlich auch für Pogba, aber der Auftakt war schon in Ordnung.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Und der Auftakt war auch in Ordnung für den FC Chelsea. Der hat nämlich 3-0 in Huddersfield gewonnen. Kanté, Jorginho und Pedro, das waren die Torschützen. Also der Neuling Jorginho per Elfmeter dann auch schon erfolgreich gewesen. Und bei Chelsea, da hatte man ja auch große Fragezeichen letztlich vor der Saison gehabt. Wie passt denn das mit dem neuen Trainer Sarri, der ja auch erst sehr spät dann dazu gestoßen ist, zu spät erst übernehmen konnte, weil ja vorher noch diese ganzen Ablösemodalitäten mit Napoli zu regeln waren und konnte dann ja zunächst noch angefangen hat, den Saisonaufbau zu gestalten. Also alles nicht ganz ideal, aber für Huddersfield hat es gereicht.
Ja, war auch ein dankbarer Gegner. Also Huddersfield mit relativ begrenzten Mitteln steht immer tief, versucht zu kontern und da konnte Chelsea natürlich das Sarri-Spiel mit dem Ballbesitz recht gut umsetzen. Es war jetzt kein herausragendes Spiel, aber es hat gereicht, um locker leicht 3-0 zu gewinnen. Kanté mit seinem Treffer hat das Ganze eingeleitet. Das war ein bisschen, ja, glücklich will ich nicht sagen, aber den Aufsetzer ins lange Eck zu platzieren, das war schon eine starke Leistung. Es kann auch schiefgehen, so ein Schuss. Jorginhos Elfmeter war unglaublich souverän. Und Pedro hat dann alles klar gemacht. Also es war ein souveräner Auftritt von Chelsea, aber Huddersfield ist natürlich auch kein Maßstab.
Definitiv. Und deshalb Chelsea momentan Zweiter aufgrund des Torverhältnisses und Huddersfield Zweitletzter. Aber erster Spieltag, das ist noch nicht aussagekräftig. Und deshalb können wir auch noch nicht viel zu den Ambitionen von Fulham oder Crystal Palace sagen. Die beiden trafen ja auch aufeinander. Hat von daher gewisse Brisanz für uns hier in Deutschland, weil bei Fulham ja mittlerweile André Schürrle spielt und Crystal Palace sich ja zunächst mit Max Meyer schon verstärkt hat, der allerdings noch nicht im Aufgebot stand bei diesem Spiel. Schürrle hat dagegen gespielt, aber mit Fulham 0-2 verloren. Schlupp und Zaha, die Torschützen für Crystal Palace.
Genau, bei Fulham ist auch das Problem so ein bisschen die Masse der Neuzugänge und viele Neuzugänge kamen erst kurz vor dem Ende. Dementsprechend wird das noch ein bisschen dauern, bis da wirklich eine Eingespieltheit herrscht. Crystal Palace hat das ordentlich gemacht, hat eiskalt zugeschlagen. Meyer natürlich deswegen auch noch nicht im Kader, weil er ja bis über einen Monat vereinslos war. Und eben da nicht im vollen Mannschaftstraining war, sich nur fit gehalten hat. Dementsprechend wird man da auch erst, denke ich, nach der Länderspielpause sehen, dass er eingebunden wird. Vielleicht wird er vorher schon mal zu Kurzeinsätzen kommen, aber langfristig oder längere Einsätze wird es da erst nach der Länderspielpause geben, denke ich. Aber für Crystal Palace auf jeden Fall ein wichtiger Saisonstart, Auswärtssieg zu Beginn gegen mutmaßlich einen direkten Konkurrenten in den unteren Rängen. Also da kann man auf jeden Fall zufrieden sein.
Zu Everton kommen wir auch. Die waren sicherlich auch nicht zufrieden, denn die haben nur 2-2 gegen den Aufsteiger, gegen Wolverhampton Wanderers gespielt, haben dann zwar auch in Unterzahl agiert, aber sie haben sogar in Führung gelegen und trotz dieser Führung dann am Ende das Spiel ja noch vergeigt, den Punkt noch abgegeben für die Wolves dagegen. Schöner Start in die Saison.
Ja, absolut. Die Wolves haben sich vielleicht auch was ausgerechnet gegen Everton, aber ja, Richarlison hat schon gezeigt, warum er das Geld vielleicht doch wert ist, die hohe Ablösesumme. 2 Treffer erzielt, hat das wirklich sehr gut gemacht. Natürlich muss man Everton auch ein bisschen vorwerfen, dass sie nach der roten Karte wirklich wenige Konteransätze noch gehabt haben, in Unterzahl. Also sie haben sich ein bisschen aufs Verwalten verlassen. Man kann auch mit einem Mann Unterzahl Nadelstiche setzen, Wolverhampton. Hat man schon gemerkt, technisch ist das sehr fein. Gerade Ruben Neves im Mittelfeld hat eine überragende Leistung gezeigt, auch ein herausragendes Freistoßtor erzielt. Ich denke, das könnte einer der spannendsten Mittelfeldspieler der Liga werden. Im Endeffekt, wenn man das ganze Spiel betrachtet, war das 2-2 sicherlich leistungsgerecht für Everton, wegen der Führung, aber sicherlich vielleicht eher ein kleiner Dämpfer als für Wolverhampton, die jetzt mit dem 2-2 durch das Tor von Jimenez in der 80. Doch ganz gut leben können, jetzt auch positiv in die nächsten Wochen blicken können.
Dann gucken wir noch schnell auf die weiteren Ergebnisse. Southampton und Burnley trennen sich 0-0. Bournemouth schlägt Cardiff City mit 2-0. Watford gewinnt gegen Brighton und Hove Albion mit 2-0. Und die Spurs gewinnen mit 2-1 bei Newcastle United. Die Spurs, die sich ja auf dem Transfermarkt zurückgehalten hatten, unter anderem deswegen, weil sie eben ja gerade ein relativ teures Stadion gebaut haben. Also mit dem alten Kader gegen Newcastle hat's gereicht. Wie würdest du es einschätzen? Die Tore fielen ja alle sehr eng beieinander. 8., 11. und 18. Minute.
Genau, der Start von Tottenham war sehr gut. Sehr viel Druck ausgeübt, haben sehr präzise angegriffen, aber später hatte Newcastle doch einige gute Chancen, hatte gerade in der zweiten Halbzeit 2-mal Aluminium getroffen. Tottenham wirkte hinten raus ein bisschen platt, nicht ganz souverän. Ich denke, für Newcastle war das 1-2 zu wenig, also es wäre insgesamt sicherlich ein Unentschieden drin gewesen. Tottenham hatte zwar auch in der zweiten Halbzeit weiterhin einige gefährliche Szenen und hat auch gute Nadelstiche setzen können, hat sich auch immer wieder mal befreit, aber Newcastle war schon nah dran am 2-2, jetzt eigentlich auch in 2 Situationen erzielen können. Dann gab es noch eine Riesenchance, in der Kennedy alleine in Richtung Lloris lief und dann irgendwie zu viele Gedanken im Kopf hat und die Situation komplett falsch eingeschätzt hat. Also es wäre mehr drin gewesen für Newcastle. Für Tottenham ja nicht den allergrößten Aufwand betrieben, 2-1 gewonnen, 3 Punkte und jetzt kommt ein Heimspiel. Also da kann man auf jeden Fall zufrieden sein.
Also gucken wir nochmal schnell auf die Tabelle. Liverpool erster, genauso punktgleich wie Chelsea, Bournemouth, Crystal Palace, Manchester City, Watford, United und auch Tottenham. Da trennen nur die unterschiedlichen Torverhältnisse dann diese Mannschaften. Und wenn man da ganz genau mal drauf guckt, da sind dann doch einige dann auch Gegentor losgeblieben. Ihr habt die Ergebnisse eben gehört. Was das jetzt alles bedeutet und wie das sich in den nächsten Wochen entwickelt, das besprechen wir natürlich dann regelmäßig hier bei 90 Plus on Air auf meinsportradio.de, wenn wir auf die Premier League zurückblicken. Und ihr könnt natürlich auch alles Wichtige zur Premier League und zu Transfers und weiterem aus dem internationalen Fußball gerne nachlesen bei den Kollegen von 90plus.de. Schaut vorbei und ich sage vielen Dank an Manuel Behlert.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.